Ich möchte beten, damit das, was ich sage, unter die Autorität des Herrn kommt. Herr Jesus, hier stehe ich in deinem Namen. Ich vermag nichts ohne dich zu tun. Ich bitte, dass du aus mir redest, dass du mich gebrauchst. Meine Lippen, meine Zunge, mein Verstand, mein Geist, meine Seele. Ich stelle mich unter die Autorität des Heiligen Geistes. Alles, was ich rede, soll von dir kommen und soll in unser Herzen hineingehen und Frucht bringen. Dafür danke ich dir. Und darum bitte ich dich. Amen. Wenn wir wissen, was wir in Christus sind, müssen wir die Autorität, die uns Gott gibt, auch aktiv nutzen. Es ist nicht mehr an der Zeit, weil wir in der Endzeit leben, dass wir das alles hinnehmen, was uns der Satan durch seine Menschen antut. Sondern wir können sie zitieren, das habe ich häufig gemacht, und vor das Angesicht des Herrn bringen und sich schuldig sprechen im Gericht. Und der Herr wird ein Urteil sprechen und ich sage, es wird etwas mit diesen beiden Journalisten geschehen. Das wird von Gott kommen. Wenn wir alles hinnehmen würden und lange genug waren wir Christen passiv, dann geschieht zu wenig. Die Christen, wir sind das Volk Gottes. Uns ist verheißen worden, macht euch der Erde untertan. Wir haben die Vision von Gott, dass wir regieren werden, dass wir zu Priestern und Königen gehören und auch das sein werden. Und wir sind's ja auch schon. Es ist zwar noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, die Söhne Gottes, vor der Welt. Aber wir sind es ja schon. Und ich möchte darum fortfahren, einige Stellen aus der Heiligen Schrift uns vorzulesen. Ich will mich disziplinieren unter der Leitung des Heiligen Geistes, dass das nicht länger als eine Stunde dauert. Epheser 1, gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das ist unglaublich, aber wahr. Es würde reichen normalerweise, über diesen kurzen Text eine Stunde zu predigen. Ich predige gerne unter der Salbung des Heiligen Geistes, aber es ist heute nicht mein Auftrag, sondern ich muss das, was der Herr gesagt hat zum Thema Vision, mehr lehren. Wenn es auch nicht so lebendig ist, ist es dann noch sehr wichtig. Wie er, also Gott, uns in ihm, in Christus aus erwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also das ist Vision, die wir annehmen müssen. Wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Und er hat uns zur Sohnschaft berufen, das ist der Wille des Herrn, und er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Nicht mit einigen, mit jeglicher Segnung in der Himmelswelt. Als ich zur Kirche kam, habe ich ein kurzes Gespräch mit einem Bruder gehabt, der sagte also vom Graben der Schätze, da gibt's ja noch mehr und so weiter, sagte ich, ja, so fängt das an. Wenn wir es unserer Seele erlauben, uns träge zu machen und unlustig zum Worte Gottes, dann werden wir nicht graben und werden wir die Schätze, die verborgen sind im Wort Gottes, nicht erkennen. Und sie werden auch nicht zu unserem Eigentum werden. Wenn wir aber anfangen, die Bibel zu studieren mit dem Heiligen Geist, macht das nicht alleine, das bringt nicht viel, dann wird der Herr dich in wunderbare Weise führen. Ich möchte noch Vers 9 zitieren und noch ein paar Verse dazu. Er, also Gott, hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, in Christus, nämlich für eine Verwaltung, es heißt im Urtext eigentlich, der Zeitfristen, das All, das Universum zusammenzufassen, in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Da kommt noch das Wunderbare, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung in Vers 13. Und dann kommt auch die Bitte, dass der Herr uns erleuchtete Augen des Herzens geben möge, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist in den Heiligen. Das sind Dimensionen, die, wenn wir die hören, dann haben wir sie noch nicht ergriffen. Es geht nur, wenn wir stille werden und uns vom Heiligen Geist in einige der Dimensionen hineinführen lassen. Nur dann werden wir da hineingeführt und werden Dinge erleben wie Apostel Paulus und auch andere Männer und Frauen Gottes. Gott hat alles den Füßen Jesu unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Jetzt springe ich rüber in zweite Kapitel. Er hat uns mit auferweckt, mit Christus. Er, also Gott, hat uns mit Christus auferweckt und, jetzt kommt's, mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Weil wir in Christus sind, sitzen wir bereits mit Christus in der Himmelswelt. Das ist eine wunderbare, herrliche Tatsache. Wenn wir diese Kernaussagen der Heiligen Schrift in unserem Herzen haben, was interessiert uns noch, was da in der Welt so vor sich geht? Wir sind ja nicht von dieser Welt, sondern wir leben zwar in der Welt, aber wir gehören nicht hierher. Wir sind ja Himmelsbürger. Wir sind letztendlich Abgesandte des Himmels und haben auf dieser Erde als Abgesandte des Herrn unbedingt einen Pflichtauftrag. Und der Auftrag ist nicht, dass wir ein gutes Leben haben. Ich esse gerne mal eine Erbsensuppe und so weiter. Aber das hat nicht einen hohen Stellenwert. Nicht das Essen ist so wichtig oder die Kleidung oder der Bildungsgrad. Wir sind ja alle hochgebildet. Wir sind ja Priester und Könige. Und wenn einer durch irgendwelche Umstände nicht die Universität hat besuchen dürfen, was macht's, ihr Lieben? Die höchste Bildung ist die Herzensbildung und die Bildung des Heiligen Geistes. Ja? Jetzt kommt noch ein Schlüsselsatz, der ist sehr, sehr zu unterstreichen. Vers 10, Epheser 2. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus erschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen, also in denen von Gott vorbereiteten Werken, wandeln sollen. Hier ist auch ein Pflichtauftrag zu erfüllen von jedem Gotteskind und zu sagen, Herr, nun erkenne ich und ich weiß es jetzt sehr sicher, ich bin dein Gebilde erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die du zuvor bereitet hast, dass ich in diesen von dir zuvor bereiteten Werken wandeln soll. So, jetzt der Auftrag ist also dein, Herr, wo ist jetzt das Werk, das du für mich vorbereitet hast? Wo ist mein Platz? Was soll ich tun? Vielleicht bildet dich der Herr gerade aus und der kommende Zeit, dass du Missionar wirst und nach Indien gehst. Pastor Janis Matutis, der geht auch nach Bangalore, wo unsere Missionszentrale von Indien ist. Wir haben in Indien 186 Gemeinden und es ist auch dort eine Christenverfolgung. Es hat vorige Woche Montag eine Demonstration, eine stille, stumme Demonstration stattgefunden vom Premierminister, vom Gebäude des Premierministers, ich glaube bis zu unserer Kirche, weil dort die Christen wieder erneut verfolgt werden, auch von den Hindus. Ich gebe mal so etwas dazu, wenn manche sagen, wie kann ich das machen, wie kann ich in die Dimensionen hineinkommen? Eine praktische Anweisung ist in Epheser Kapitel 3, Verse 14 und folgende niedergeschrieben. Da schreibt Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden genannt ist. Er gebe euch, du kannst das immer, ich bete das auf Knien immer für mich, damit er mir gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, an meinem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in meinem Herzen wohne und ich in Liebe gewurzelt und gegründet bin, damit ich imstande bin, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ich erfüllt werde zur ganzen Gottesfülle. Ich habe das unserer Leiterin in Portugal, ich habe das zu unseren Mitarbeitern dort mal gesagt, und sie hat mir gesagt, als ich ihre großartige geistliche Veränderung feststellte, ich sage, Thelma, was ist mit dir? Du bist voller Liebe, voller Sanftmut. Ich sehe eine Veränderung, ich sehe ein Leuchten aus deinen Augen. Ich sehe deine Weisheit, deine Sanftmut. Ich sehe, wie Gott dich segnet und das Werk segnet in einer erstaunlichen Weise. Was ist los? Da sagte sie, ja, du hast mir doch mal diese Stelle da vorgelesen. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Ich habe jeden Morgen meine Knie gebeugt vor dem Vater und habe das betend gelesen, aufsteigen lassen zum Thron, und dann führt der Geist Gottes dich in die Dimensionen des Heiligen Geistes. Davon zu reden oder zu singen reicht ja nicht aus. Es muss erfahren werden, und Gott will, dass das von dir erfahren wird. Er will es. Bevor ich jetzt zum eigentlichen Thema, das gehört ja auch mit zur Vision, da bekommst du dann Visionen. Und du kommst in eine andere Höhe, Tiefe, Breite und Länge des Heiligen Geistes, und das ist ungeahnt. Und das hat der Paulus ja auch erlebt. Und als er entrückt war in den dritten Himmel und Worte hörte, die kein Mensch sagen darf, nicht erlaubt ist zu sagen, und wunderbare Dinge in der Herrlichkeit sah, ganz gewiss traf er Abraham, Jesaja, Isaak, natürlich Jesus und andere wunderbare Männer Gottes, denn Henoch, Mose. Und als er dann schwieg viele Jahre und als er dann eines Tages diesen Brief schrieb, da hat er gesagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aber nach dem aus, was vorne ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Nur eins, ich jage nach vorne. Jetzt weiß ich, auf was es ankommt. Ich hab's gesehen. Ich weiß genau, wie wichtig das ist. Ich werde meine Zeit in Gottes Hände legen. Ich werde Heiligung nachjagen. Nur das eine habe ich, dass ich den Siegeskranz bekomme. Dass ich einen Stellenwert bekomme im Himmel, nicht nach menschlichen ideologischen Maßstäben, sondern nach den Maßstäben des Heiligen Geistes. Und das sollen wir auch machen. Und Heiligung bedeutet auch Vergebung, bedeutet anderen zu vergeben, sich vom Geist dieser Welt unbefleckt zu bewahren. Und wo Befleckung vorliegt, möge bitte Herr uns reinigen. Denn er ist ein guter, freundlicher, gnadenvoller, liebender Herr. Ich habe über Vision gesprochen und möchte etwas aus der Offenbarung des Jesu Christi lesen. Fälschlicherweise heißt das manchmal Offenbarung des Johannes. Nein, das ist die Offenbarung Jesu Christi, die dem Johannes gegeben worden ist. Über die Offenbarung intensiv zu lehren, ich denke, bräuchte man vielleicht 3 Monate. Ich studiere im Moment zum wiederholten Male die Offenbarung, und gestern hat ein Bruder mir etwas in die Hand gedrückt, und das, ich freue mich immer, dass Gott mir manchmal durch Brüder und Schwestern etwas Kostbares gibt. Ich bin auf der Suche nach mehr Geheimnissen und nach mehr Schätzen. In der Einleitung heißt es, Johannes entbietet seinen Gruß in 7 Gemeinden in Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem zuverlässigen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten, dem Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt und der uns von unseren Sünden durch sein Blut erlöst hat und der uns zu Königen und Priestern für Gott, seinem Vater gemacht hat. Doppelpunkt. Ihm gebührt die Ehre und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Das ist die Einleitung. Das ist Wahrheit. Halleluja. Ja, Jesus Christus kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Dann werden seinetwegen alle Völker auf Erden von großem Entsetzen und tiefer Trauer erfasst werden. Ja, Amen, heißt das hier. An anderer Stelle heißt das, die Menschen werden die Berge anflehen, sogar wenn keine Berge da sind, die Hügel. Kommt, fallt auf uns, damit sie bewahrt werden vor dem, der da kommen wird in den Wolken und vor dem Zorn des Lammes, Jesus Christus, weil dann die Gnadenzeit vorbei ist. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist, der da war und der da kommt. El Shaddai, der Allmächtige. Johannes leitet seine Mitteilung mit einem feierlichen Segensgruß ein. Er widmet ihn den in Vers 11 und dann in den folgenden Kapiteln leer vorgestellten sieben Gemeinden Kleinasiens. Und alle sind übrigens in der Türkei. Aber nicht allein ihnen gilt der Gruß, denn in ihrer Siebenzahl, die die heilige Fülle umschreibt, repräsentieren die Gemeinden über die damalige Situation hinaus auch die gesamte Gemeinde Jesu Christi auf der ganzen weiten Welt. Der Gruß, den Johannes übermittelt, wird im Folgenden trinitarisch entfaltet. Der da ist und der da war und der da kommt, ist eine Abwandlung und Weiterführung des Begriffes Jahwe, der Selbstbezeichnung Gottes im Alten Testament. Zu übersetzen ist sie mit Ich bin, der ich bin. Man kann auch sagen, ich bin, der ich sein werde, oder ich werde sein, der ich sein werde. Das ist der Name Gottes auch. Ich bin, der ich bin. Der souveräne Gott, der nach seinem Belieben über alle Dinge frei bestimmen kann, ist ein Gott der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft. Vornehmlich um die Zukunft, genauer um das zukünftige Kommen Gottes, geht es in dem vorliegenden Buch der Offenbarung Jesu Christi. Wenn der Sohn in sichtbarer Herrlichkeit erscheint, dann erscheint in ihm auch der unsichtbare Vater. Die sieben Geister vor dem Thron weisen auf die unerschöpfliche Fülle des Heiligen Geistes hin, ohne den die Verwirklichung des Heilsplanes Gottes und das Kommen seines Reiches unmöglich wäre. Sowohl die Kräfte, die der Heilige Geist in sich selbst birgt und auch zur Anwendung bringt, als auch seine Gaben. Ich habe mich gefreut, dass ein Gabentest gemacht wird, halte ich für sehr, sehr wichtig. Wecke die Gabe, die in dir ist. Ich bin fest überzeugt, dass jeder von uns mindestens eine ganz herausragende Gabe hat. Ich bin überzeugt, sogar noch mehrere Gaben. Es gibt viele, viele Gaben, die auch in der Bibel, gerade in Galater, auch niedergeschrieben sind. Aber auch noch andere Gaben der Freundlichkeit allein. Freundlichkeit, jemanden freundlich zu begegnen. Die Menschen ohne Gott sind depressiv, leer, haben Angst vor der Zukunft, vor dem Tod. Jede politische negative Meldung in den Medien beunruhigt die Menschen. Sie werden geplagt von Ängsten, sind depressiv, brauchen falschen Trost, um darüber wegzukommen. Und wenn wir als Kinder Gottes allein einem Menschen mit Freundlichkeit begegnen, das ist ein bisschen Atem Gottes, der die Menschen trifft. Denn wenn wir sogar ausatmen, atmen wir Geist Gottes aus. Wenn wir Menschen von Christus erzählen, fließt Geist Gottes aus uns heraus. Ja, das ist eine Wahrheit. Und darum müssen wir neu gefüllt werden, damit wir nicht leer werden. Anbetung, Gebet, aufgefüllt werden. Viele verstehen das gar nicht, die den Geist nicht kennen. Das ist so eine hinterhältige, verführerische Lehre der Dämonen in manchen Gemeinden, dass sie ja nichts mit dem Heiligen Geist zu tun haben wollen. Und ich habe einmal in Sibirien gepredigt. Ich habe öfter in Sibirien, aber in einer Gemeinde, und da saßen die Kinder da, und ich saß, in Russland ist das eine Tradition, da sitzen dann die Pastoren und Ältesten vorne, und da sah ich im Geist Jesus Christus, wie er die Kinder segnete. Habe ich nicht nur einmal gesehen. Ich habe auch hier Jesus stehen sehen, gestern und auch heute, mit ausgebreiteten und segnenden Händen. Und das war eine Baptistengemeinde. Und es ist sehr gefährlich. Und ich habe sie gefragt, liebe Geschwister, glaubt ihr, dass Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende? Glaubt ihr, dass Jesus dann wahrhaftig auch gegenwärtig ist, wenn er das so sagt? Und in der Baptistengemeinde guckt man meistens immer sehr ernst. Und man bewegt sich kaum nicht. Und dann... Hab sie dann ermutigt, eine Reaktion zu sagen, haben da, das heißt ja, glaubten sie. Dann habe ich mit aller Vorsicht gesagt, ich habe im Geist Jesus gesehen, wie er die Kinder gesegnet hat. Und dann haben die Ältesten danach gesprochen und haben mir anschließend Predigtverbot erteilt, weil ich eine Ehelehre verkündigen würde. So sind die Menschen. Aber wir haben den Mut, die Wahrheit zu sagen. Wenn sie sagen, ich bin ein Ehelehrer, okay, weil ich Jesus im Geist gesehen habe. Sie kennen halt den Geist Gottes nicht. In anderen sibirischen Gemeinden habe ich über die Liebe gepredigt, weil die Menschen unter dem Gesetz stehen. Und da, wo Gesetz gepredigt wird, in einer Gemeinde habe ich, auf der Krim war das, also das ist die Ukraine, sagte ich, Herr, was soll ich predigen? Es waren drei Prediger, ich hatte eine kurze Predigt zu halten. Und da hat der Herr gesagt, ich möchte, dass du den Menschen befreist von jeglichem Joch der Gesetzlichkeit. Das habe ich dann gepredigt. Und das ist für eine russische, slawische, gesetzliche Gemeinde natürlich ein Horror. Dass sich die Schwestern mit depressiven, schwer seufzendem Herzen runterguckend, da unten schauend mit dem Kopftuch, auf einmal die Botschaft, die frohen Wochen, die Botschaft der Gnade und der Liebe, der Barmherzigkeit hören, staunen sie, sind ungläubig, schauen sie. Und dann habe ich gesagt, so spricht Jesus in seinem Wort. Ab jetzt wird euch kein weiteres Joch mehr aufgelegt. Ab heute nimmt Jesus jegliches Joch von euch. Nur ein Joch habt ihr zu tragen, und zwar das Joch Christi. Nehmet auf mein Joch, meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich merke, wie der Geist Gottes da wirkte und wie die Schwestern in Christus, viele Jahre, Jahrzehnte, die unterdrückt werden, geknechtet werden mit Auflagen des Gesetzes, der Verordnungen ohne Ende, angefangen haben zu leben. Sie wurden berührt vom Geist, weil die Botschaft gab mir der Geist. Der Geist ging aus mir heraus und berührte die Seelen und die ermatteten Geister der, vor allen Dingen der geknechteten Schwestern in Christus. Es ist wohltuend, es ist schön zu vernehmen. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Christus ist der Erstgeborene von den Toten, dem nicht nur alle Macht im Himmel, sondern auch auf Erden gegeben ist, obwohl bis zu seiner persönlichen Wiederkunft seine Macht nicht umfassend und durchgreifend in Erscheinung tritt. Das ist so, weil der Herr den Satan wirken lässt, bis das Maß der Bosheit erfüllt ist und der Tag des Gerichtes kommt. Ist er dennoch König über alle Herrscher der Erde, denn faktisch sind ihm alle irdischen Herrscher unterstellt, auch der Bundeskanzler Schröder, wenn er es auch nicht glaubt oder nicht weiß. Sie wirken, sei es bewusst oder unbewusst, an der Erfüllung seines Heilsplanes mit, und eines Tages werden sie ihm für alles tun und lassen Rechenschaft ablegen müssen. Christus wird in den Wolken wiederkommen. Nicht atmosphärische Wolken, sind hier gemeint. Vielmehr weisen die Wolken auf die Scharen lebendiger, bereits mit Christus verherrlichter Menschen hin, auf die viele tausend Heiligen, die ihn bei seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit begleiten werden. Ich war Pastor 11 Jahre lang unserer Missionsgemeinde. Die gibt es jetzt nicht mehr, weil der Herr sagte, das kommt noch mal wieder, aber ich muss mehr Gewicht auf die internationale Leitung der Mission legen. Hat Gott mir die Augen geöffnet. Ich habe manchmal in der unsichtbaren Welt Tausende, Zehntausende Menschen gesehen, die zu den Gottesdiensten kamen. Herrliche, geordnet war alles, wunderbare himmlische Gestalten. Wir wissen ja manchmal gar nicht, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht. Wenn Jesus selbst hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, um den Gefangenen zu predigen, was geschieht mit denen, die nie das Evangelium gehört haben, im Totenreich verharren? Auch sie werden das Evangelium im Totenreich hören, damit sie eine Entscheidung treffen können für Christus oder gegen den Christus. Denn jeder Mensch wird einmal das Evangelium hören müssen, auf dieser Erde oder auch im Totenreich, wenn er nicht die Chance hatte, das Evangelium während seines Lebens zu hören. Und selbstverständlich, auch hier sind wir umgeben von einer Wolke von Zeugen. Ich weiß nicht, wie viele Zehntausende in der unsichtbaren Welt uns umgeben, umlagern. Aber wir sind ständig umgeben von einer großen Wolke von Zeugen, die genau auf uns sehen, was wir tun. Und wenn Lobpreis ist, werden sie mit Lobpreis erheben. Wir sind verbunden mit dem Himmel. Wir sind ja eins in Christus, in einer Körperschaft, manifestiert durch die Gnadengabe des Heiligen Geistes. Jedes Auge wird ihn sehen. Mit der sichtbaren Erscheinung Christi findet das Reich des Antichristen, des letzten großen Herrschers, des wieder aufgelebten Römischen Reiches, sein Ende. Ein Ende, das von denen sehnlichst erwartet wurde, die sich der Herrschaft dieses letzten selbsternannten großen Führers der Menschheit nicht gebeugt haben. Der wiederkehrende Christus wird von allen Menschen gesehen werden. Auch denjenigen können ihm nicht mehr ausweichen, die ihn durchbohrt haben, ihn mit dem Speer ihrer Verachtung und ihres Unglaubens getötet zu haben meinen. Und alle Völker auf Erden werden seinetwegen mit großem Entsetzen und tiefer Trauer erfasst werden. Es ist ein Geschenk der Gnade Gottes, und zwar allein für die, die in Geduld und im Gehorsam des Glaubens auf die Erfüllung seiner Verheißungen warten. Es ist ja, wenn man bedenkt, 2000 Jahre alte Geschichte, die ersten Christen haben auf die leibliche, auf die wahrhaftige Wiederkunft Christi gewartet, und er kam nicht. Wenn Christus gesagt hätte, es wird sehr lange dauern, ehe ich wiederkomme, hätten sie den Mut verloren. Deswegen dieses Warten auf Christus ist erstens erfahrbar durch den Geist, dass wir Christus wahrhaftig aufnehmen. Dann ist er ja zu dir persönlich gekommen. Und dann warten wir natürlich, dass die Zeichen erfüllt werden und der Sohn Gottes wahrhaftig wiederkommt. Er ist der Sieger über alle Mächte. Ich möchte kurz auf das Zeitalter unserer Gemeinde auf dem Erdkreis eingehen. Das ist das Zeitalter der Gemeinde von Laodicea. Bibelkenner wissen, dass wir im Zeitalter der Gemeinde von Laodicea leben. Offenbarung 3, 14 folgende. Laodicea bedeutet übersetzt Volksurteil und deutet auf unsere Zeit hin. Eine Zeit, in der dem Willen des Volkes ein übergebührlich hoher Stellenwert eingeräumt wird, nicht mehr im Namen Christi, sondern im Namen des Volkes werden auf sozialer, kultureller, politischer und kirchlicher Ebene die Entscheidungen getroffen. Die Hauptsünde unserer Zeit ist die geistliche Lauheit. Die große Mehrheit der Christen hat es sich in dieser vergehenden Welt bequem gemacht. Gleichgültigkeit, geistliche Armut und satte Selbstzufriedenheit diagnostiziert die Bibel über unsere Zeit. Sie rät uns, von ihm, also von Christus im Feuer geläutertes Gold zu kaufen. Das bedeutet Buße, Reinigung von Sünden, lossagen von den Anrechten Satans, wo wir mit unserem eigenen Willen ihm und Dämonen Anrechte gegeben haben. Scheide von dem Geist dieser Welt. Es wird uns geraten, weiße Kleider zu kaufen. Das ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Damit die Schande und Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe. Wir sollen Augensalbe kaufen. Das ist der Heilige Geist, unsere Augensalbe. Wenn wir einen Tag durch den Alltag gehen, wie viel Schlimmes sehen wir? Erstens im Fernsehen, auf der Straße. Wie sehr werden unsere Augen verunreinigt? Und ich bitte jeden Tag, meistens jeden Tag, Herr, reinige meine Augen, die böse, sündiges gesehen haben. Denn über das Auge, wenn wir Sünde sehen, Verlockung sehen, geht das in die Gedankenwelt. Und wenn wir nicht aufpassen, manifestiert sich der Gedanke. Und er kann dann Personal werden und dann kriegen wir den unreinen Geist, den ehebrecherischen Geist oder den Geist der Lust oder was das auch noch sein möge, nicht mehr weg. Das geht über die Augen, auch Ohren. Wir sollen unsere Ohren bewahren, dass wir nicht Negatives, Verleumderisches und so weiter hören. Unsere Ohren reinigen durch das Blut. Ich bitte jeden Tag, ich demütige mich, manchmal lege ich mich auch vor Gott lang hin, damit ja nicht Ansätze des Stolzes Raum in uns haben, dass wir meinen, wir sind etwas Besonderes oder so. Wir sind natürlich etwas Besonderes, aber es ist nur durch die Gnade des Herrn ein Geschenk. Etwas, das umsonst gegeben wird. Und das achten wir so sehr, dass wir uns demütigen vor dem Herrn und ihn anpreisen und lobpreisen. Dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, die sagt, der Amen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge, der Urgrund der Schöpfung. Ich kenne dein Tun. Ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, wenn du doch kalt oder heiß wärest, weil du aber weder heiß noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken, sagt Jesus Christus. So, das ist also die Trennung unter der Christenheit. Als ich mich bekehrte, habe ich mich bekehrt. Diese Radikalität, dieses ganz Übergeben, dieses ganz Verkaufen. Wir erleben dann Dinge, wenn wir anfangen, ehrlich zu werden in unserem Herzen. Und das so zu bitten, dass der Heilige Geist dann anfängt zu sprechen. Vor Jahren lag ich noch im Bett und sprach mit dem Herrn und dann sagte der Herr, was bedeutet das? Ich rate dir, dass du Gold für mir kaufst, das im Ofen geläutet ist. Da sagte der Herr, dreimal darfst du mir antworten. Und dann habe ich versucht, ehrliche, tiefe Erkenntnisse, die ich hatte, dem Herrn zu antworten, was das bedeuten könnte. Und jedes Mal sagte der Herr nein. Und dann antwortete er mir selbst, das bedeutet es, dass du dich an mich verkaufst. Dann werde ich dich formen, ich werde dich läutern, entschlacken, dein Wesen, dein Charakter, deinen Geist, deine Seele, deine Augen, alles das, ich werde es tun. Ich werde dich läutern, wenn du es mir erlaubst. Das ist ja eine Freiwilligkeit. Seht, das sind Kostbarkeiten, die ich erfahren habe, wenn ich darüber predige oder spreche, dann habe ich sie selbst erlebt. Also ich bin ein Zeuge dessen, was Jesus an mir getan hat. Preis dem Herrn für das. Ich möchte darum also nochmal hinweisen, dieses laue sein, lau zu sein, so ein bisschen mit der Welt mitmachen und auch den Freundeskreis, wo ich hingehe und so weiter, ne? Achte darauf. Wer sind deine Freunde? An einer Stelle sagt die Bibel, sag mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Du brauchst da gar keine Antwort zu geben. So einfach ist das. Ach, wenn du doch kalt oder heiß wärst, weil du aber lauwarm bist, werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Das spricht Jesus. Stellt euch das mal vor. Ich habe Angst vor Lauheit. Ich habe manchmal Angst, Herr, habe ich die erste Liebe verlassen? Und da muss man wieder zurückkehren zur Quelle und muss wirklich zur Quelle Jesu gehen, um in die erste Liebe hineinversetzt zu werden. Wie brannte damals mein Herz an der ersten Liebe? Ich habe meinen Mund nicht halten können. Ich musste zur Zeit und zur Unzeit von Jesus zeugen. Laodicea, die Mitglieder dieser Gemeinde merken nicht nur nicht, dass sie sich am Rande des Abgrunds bewegen, sie sind auch noch der festen Überzeugung, alles sei in bester Ordnung. Das ist traumatisch. So denken viele Gemeinden. Ich bin reich. Ja, reich bin ich geworden. Und ich leide in keiner Hinsicht Mangel. Eine verhängnisvolle Fehleinschätzung. Denn der Gemeinde ist nicht bewusst, dass in Wirklichkeit große Not leidet und bejammernswert arm und blind und nackt ist. Ich mache einige Sprünge, weil ich das, was mir der Geist Gottes gegeben hat, im Kapitel 4, was danach geschehen wird, wird dem Johannes gezeigt. Johannes bekam den Auftrag, Folgendes niederzuschreiben. Zunächst, was er gesehen hat, dann, was jetzt schon ist und schließlich, was danach geschehen würde. Und in den weiteren Versen ist ein trostvoller Ausblick. Er sieht den Thron Jesu Christi inmitten der erlösten Menschheit. Wenn die sieben Sendschreiben kirchengeschichtlich gedeutet werden, weist das danach auf das Reich Gottes hin, dass die Geschichte der Kirche auf Erden und die Reiche dieser Welt für immer ablösen und indem die verherrlichte Kirche oder die Gemeinde an der Seite ihres Herrn einen Mittelpunktstellung einnehmen wird. So vermittelt das vierte Kapitel der Offenbarung bereits einen Einblick in das zukünftige Reich der Herrlichkeit, in dem der Thron Christi für immer aufgerichtet sein wird. Aus Zeitgründen kann ich das alles nicht lesen. Der Geist Gottes zeigt es mir, wie schnell ich rübergehen werde. Danach sah ich eine Tür im Himmel, die war geöffnet, herrlich. Ich war etwa so vor 4 Wochen, nachts zeigt mir der Herr eine Vision. Ich stand auf der Erde und sah über der ganzen Erde eine geschlossene Decke der Dunkelheit, sehr hoch. Alles war schwarz, undurchdringlich. Und da sah ich nur ein Fenster und hinter dem Fenster sah ich das himmlische Licht und das Fenster war durch das Kreuz Christi versperrt. Ich war so dankbar dafür. So einfach ist das. Kein Mensch kann von dieser Erde aus der Dunkelheit in das himmlische Licht kommen, es sei denn durch Christus und durch sein Verdienst am Kreuz von Golgatha. So einfach ist die Botschaft. So einfach gibt Gott Gesichte. So einfach kann man einem Menschen im Gespräch die Wahrheit mitteilen. Er hört Stimmen, er hört Posaunen, er hört Reden vom Geist Gottes. Er sieht die 7 Feuerfackeln vor dem Thron Gottes brennen, die 7 Geister Gottes. Und er, vor dem Thron war etwas wie ein Meer aus Glas. Das sah aus wie ein Kristall. Und mitten im Thron und um den Thron herum waren die lebendigen Wesen, die vorn und hinten voller Augen waren. Das erste Wesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte hatte ein Antlitz wie ein Mensch und das vierte glich einem fliegenden Adler. Und jedes der 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel und ringsum und innen waren sie voller Augen und sie hatten Tag und Nacht keine Ruhe und sprachen unaufhörlich: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der war, der ist und der kommt. Und auch die 24 Älteste, die ihre Kronen niederlegen vor Gott und ihn anbeten und Lobpreis schenken und geben. Am Ende des Zeitalters, nach dem Millennium, nach den 1000 Jahren, wenn der große weiße Thron, wenn dann nochmal das Gericht stattfindet, wo alle Völkerschaften gerichtet werden, sieht Johannes sehr deutlich, der darauf saß, und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es ward keine Stätte mehr für sie gefunden. Ich freue mich, dass auch die Erde verschwindet vor dem Angesicht des Herrn und flieht. Und wie Apostel Petrus schreibt, in Rauch, Dampf werden die Elemente schmelzen und die Erde wird einfach nicht mehr da sein. Das ist für Gott kein großes Problem. Und ich sah die Toten, schreibt er, die Großen und die Kleinen vor dem Thron Gottes stehen und es wurden Bücher aufgeschlagen und ein weiteres Buch wurde aufgeschlagen, nämlich das Buch des Lebens, und die Toten empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach, so wie es in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab seine Toten heraus, und der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus, und alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Dann wurden der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht in dem Buch des Lebens verzeichnet stand, wurde er in den Feuersee geworfen. Bücher werden aufgeschlagen, die Aufzeichnungen über die Taten, das heißt die Gestaltung der Lebensführung der Auferstandenen, enthalten. Gott hat Buch geführt über jeden Einzelnen, alle Taten und alle Untaten werden ans Licht kommen, und im Gedächtnis und Gewissen eines jeden wird mit unauslöschlicher Schrift geschrieben, der ganze wahre Wert oder Unwert des einstigen Lebenslaufes zutage treten. Deswegen ist es wichtig, dass wir unser altes Leben in Ordnung bringen vor Gott, dass es ausgestrichen ist, der Schuldbrief zerrissen ist durch Christus Jesus, weil wir ja nicht mehr ins Gericht kommen. Aber trotzdem ist alles aufgeschrieben. Schließlich werden der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Bemerkenswert ist, dass der Tod und Totenreich, also das Tod und Totenreich, hier als personale Mächte dargestellt werden. Das ist erstaunlich. Möglicherweise sind damit böse Geister gemeint, die seit dem Sündenfall beauftragt waren, den Zustand des Todes herbeizuführen und die Kontrolle darüber auszuüben. Die Tätigkeit dieser gefallenen Engel gehört jetzt nicht nur für immer der Vergangenheit an. Sie werden auch selbst dem eigens für sie und ihren Anführer geschaffenen Feuersee, das heißt der ewigen Verdammnis, übergehen. Und wer nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, der wird in den Feuersee geworfen. Als Jesus der Jünger aussandte und sie sich freuten, dass ihnen auch der bösen Geister untertan war, sagte Jesus: Freut euch darüber nicht, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Buche des Lebens geschrieben stehen. Und deine große Verantwortung ist das für deinen Ehepartner, wenn er noch nicht gläubig ist, für deine Kinder, Enkelkinder, für die Verwandten, für die Nachbarn, für die Freunde, die Arbeitskollegen, zu beten, zu fasten, zu beten, Autorität in Anspruch zu nehmen. Ich sage es mal so aufgrund meiner Erfahrung: Ich werde nie mit einem gottlosen Menschen ein Gespräch über Gott anfangen, ohne vorher in dem Namen Jesu Christi die Machtstruktur Satans in der Person zu binden. Er hat ja geschlossene Ohren und blinde Augen. Er kann nicht hören und nicht sehen. Ihr müsst vor den Starken binden in dem Namen Jesu Christi. Und fragt vorher: Herr, erlaubst du mir, mit diesem Mann zu sprechen? Ist es dein Wille? Mir hat der Herr manchmal jahrelang erlaubt, mit einer Person nicht darüber zu sprechen. Und dann kam der Zeitpunkt, dass ich mit dieser Person sprach, und er sagte, ich weiß ja, dass du Christ bist, du hast mir nie von Jesus gesagt. Ich bin schon ganz beunruhigt. Seht, da wirkt der Geist Gottes an der Härte eines Herzens, und wenn er das Herz zubereitet hat, dann ist die Zeit erfüllt und reif, mit dieser Person zu sprechen. Ein Kind würde leichtfertig anfangen zu plappern und zu sprechen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, jetzt ist die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Man kann auch sagen, sein Volk sein. Ja, Gott selbst wird bei ihnen sein, und er wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Johannes sieht nun die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das hier im Gegenbild zur gottlosen Stadt Babylon erscheint, von Gott her vom Himmel auf die Erde herabkommen. Denn erst jetzt ist für sie der Zeitpunkt gekommen, die ewige und vollkommene Wohnstadt für Christus und seine verklärte Gemeinde zu werden. Mit der Herabkunft des himmlischen Jerusalems ist endlich die vollkommene Wohnung Gottes bei den auf der neuen Erde wohnenden Menschen aufgerichtet. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Ja, Gott wird selbst bei ihnen sein. Die denkbar innigste Verbindung zwischen Gott und Mensch, die zuerst in Christus, dann in der verklärten Gemeinde Wirklichkeit geworden war, wird nun das Vorrecht aller sein, die auf der neuen Erde wohnen. Da kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen ausgeschüttet hatten, und er redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Und im Geist führte er mich weit weg auf einen großen und hohen Berg, und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Welch ein Moment wird das sein. Welch ein herrlicher Moment wird das sein. Eigentlicherweise zeigt ausgerechnet eine der Engel, die die sieben Zorneschalen ausgeschüttet hatten, Johannes nun die Braut bzw. die Frau des Lammes. Das eigentliche und letzte Ziel der Gerichte Gottes, die der Engel repräsentiert, ist also nicht die totale Ausrottung der Menschen auf der Erde, die nicht an der Entrückung teilgenommen haben, sondern die Einsetzung der Erlösten in den von ihnen Gott zugedachten Stand. Dass viele werden in Märtyrertod sterben und gerettet werden. Ich möchte zum Schluss ein wenig über das neue Jerusalem sprechen. Die aus dem Himmel von Gott herabkommende Stadt besitzt, wie könnte es auch anders sein, Gottes Herrlichkeit. Diese entspricht der alttestamentlichen Schechina, der persönlichen Gegenwart Gottes, die sich während der Zeit der Wüstenwanderung in der Wolken- und Feuersäule, später dann also in der Rauchwolke der Stiftshütte und zuletzt des Tempels Ausdruck verlieh. Die Herrlichkeit des neuen Jerusalems, die ihren Ursprung und Quell in der persönlichen Gegenwart Christi unter den Seinen hat, wird mit dem Funkeln eines Diamantes verglichen. Und da ist auch eine große und hohe Mauer, die dient dem neuen Jerusalem nicht der Abwehr von Feinden, denn diese sind ja nicht mehr vorhanden. Vielmehr markiert sie die Abgrenzung der Einwohner der heiligen Stadt von den übrigen Bürgern des Reiches Gottes, die außerhalb der Stadt des neuen Jerusalems leben. Das ist erstaunlich. Also nicht jeder wird ein Bewohner des neuen Jerusalems sein, sondern es werden Völkerschaften unter der Herrschaft von Königen sein, die die Erde bevölkern. Ich glaube, dass es ein persönliches Vorrecht ist, Bewohner des neuen Jerusalems sein zu dürfen. Und ich glaube, dass das nur die Wiedergeborenen sind und die vom Heiligen Geist Erfüllten sind. Die 12 Tore sind nach allen 4 Himmelsrichtungen offen, um den Zugang in die Stadt zu ermöglichen. Sie weisen auf 12 in ihrer Wesensart verschiedene Gruppen von Menschen hin, die die Aufgabe haben, weitere Erlöste und deshalb auch fortschrittsfähige Menschen in das Verständnis der Geschehnisse Gottes tiefer einzuführen. Die Mauer des himmlischen Jerusalem steht auf 12 Grundsteinen, auf denen die Namen der 12 Apostel geschrieben sind. Nach der neutestamentlichen Lehre ist der geistliche Bau der Kirche oder Gemeinde auf dem Grund der Apostel und Propheten errichtet, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Die Formen und Maße des neuen Jerusalems. Der Engel, der mit mir gesprochen hatte, führte einen Messstab mit sich, ein goldenes Rohr, um damit die Stadt, ihre Tore und ihre Mauern auszumessen. Und die Stadt war quadratisch angelegt und ihre Länge und die Breite stimmten überein. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Das ist in Kilometern gemessen 2.220 Kilometer lang, wird das neue Jerusalem sein, 2.220 Kilometer breit,
und eine Würfelform auch 2220 Millimeter hoch, also enorme Ausmaße. Ich habe das mal mir eine Skizze gemacht, diese Maße auf Europa gehalten, so etwa gut zwei Drittel von ganz Europa, so groß wird die Stadt, die das neue Jerusalem sein. Ich muss aus Zeitgründen leider auf einige Dinge verzichten, sie näher darzubringen, aber ich möchte doch noch auf einige Besonderheiten aufmerksam machen. 144 Ellen ist die Mauer hoch. Das sind nur 70 Meter. Diese 144 stellt die potenzierte 12, das höchste Maß geistlicher und sittlicher Vollkommenheit dar, und zwar bezogen auf die Menschen, die die Mauer der Stadt bilden. Alles, was in der Bibel steht, hat in der Regel auch einen geistlichen Hintergrund. Die Baustoffe des neuen Jerusalems, der Baustoff der Mauer war Diamant. Und die Stadt bestand aus reinem Gold, das wie reines Glas aussah. Die Grundsteine der Stadtmauer waren mit verschiedenen kostbaren Edelsteinen geschmückt. Jetzt werden die einzelnen Edelsteine genannt und ich möchte einige nennen und sie auch erklären, weil das für die Gereiften auch sehr interessant ist. Da wird genannt erstens Diamant. Was bedeutet der? Dieser edelste aller Steine bleibt bei der Verwitterung vulkanischer Gesteine als besonders harter und widerstandsfähiger Bestandteil übrig und weist eine sehr hohe Lichtbrechung auf. Er steht für die kräftige und leuchtende Verkörperung der ganzen göttlichen Wahrheit, die im Leiden und Sterben Christi die Feuerprobe bestanden hat. Der Diamant versinnbildlicht die leuchtende Wahrheit des Evangeliums mit allen dazugehörigen Farben und Schattierungen. Als zweiter Stein wird genannt der Saphir. Er tritt in allen Farbtönen von hellblau über schönes Tintenblau bis zum tiefen Schwarzblau auf. Blau ist die Farbe des Himmels. Sie weist auf die Fähigkeit hin, himmlische, das heißt geistliche Dinge in ihrer ganzen Tiefe und Tragweise zu erfassen und weiter zu vermitteln. Eingeschlossen ist die Gabe, den geistlichen Zustand von Menschen zu beurteilen und geistig orientierte Menschen im Geist zu leiten. Der dritte Stein, ein Chalcedon. Vermutlich wurde in der damaligen Zeit dieser Stein Rubin bezeichnet. Dieser ist ein Stein mit blutroter Färbung, die die vollkommene Liebe, Herzensgüte, Sanftmut und Geduld des guten Hirten versinnbildlicht, der Leiden und Tod nicht scheute und die Seinen mit seinem Blut teuer erkauft hat. Smaragd. Er entspricht dem grünfarbenen Smaragd und symbolisiert vollkommenes Verständnis für alle aufrichtig empfundenen menschlichen Nöte, Ängste und Zweifel. Das Amt des Evangelisten ist hier noch zu nennen, der ein Bote der guten Nachricht des Friedens ist, gesandt mit dem grünen Ölzweig, um Streitigkeiten zwischen Menschen und Gott und unter den Menschen auszugleichen. Sardonyx wird der fünfte Stein genannt. Ein verschiedenfarbig gestreifter Onyx, der vor allem weiß, braun und schwarz gebändert war. Er symbolisiert die besondere Gabe, sich scheinbar widersprechende Seiten einer Wahrheit, der Wahrheit des ganzen christlichen Glaubens zu einer Einheit zusammenzufassen. Sarda, der sechste Stein, gemeint ist hier wohl der Karneol, dessen rötlich schimmernde Farbe der menschlichen Hautfarbe ähnlich ist. Dieser Stein weist auf die starke Liebe Christi zu allen Menschen hin. Ausnahmslos, alle sind den Verlockungen der Sünde erlegen, aber alle sind auch Geschöpfe Gottes und von ihm geliebt. Dennoch ist es eine Liebe, die wohl dem Sünder liebend und suchend nachgeht, aber gleichzeitig die Sünde nicht duldet, ja sogar zutiefst verabscheut und Schmerz empfindet über das Misstrauen, den Stolz und den Ungehorsam, die den Menschen von Gott trennen. Chrysolit, der siebte Stein. Dieser Stein kann nicht sicher bestimmt werden. Offenbar hat er aber einen Glanz ausgestrahlt, der dem des Goldes ähnlich ist. Er bedeutet die exakte und tiefgreifende Erkenntnis der ganzen göttlichen Wahrheit, verbunden mit der Gabe, diese klar und treffend anderen weiter zu vermitteln zu können, ohne sich in Nebensächlichkeiten zu verlieren oder in Einbildungen zu verirren. Beryl, er ist mit dem Smaragd verwandt, kann aber in seinen reinsten und schönsten Formen nicht nur grün, sondern auch hell bis tiefblau sein. Er versinnbildlicht das genaue Verständnis himmlischer Dinge, im Besonderen auch solcher, die noch in der Zukunft liegen. Damit verbunden ist die tiefgehende Erkenntnis der Heilsgeschichte, das heißt der Geschicke der Völker und der Art und Weise der stufenweise Entfaltung des Reiches Gottes auf Erden. Als neunter der Topas, gemeint ist hier wohl die goldgelbfarbene und feurig durchscheinende Ausprägung des Topas, die auf die Gabe hinweist, die Wahrheit Gottes durch klare, sanfte und milde Worte zu veranschaulichen. Und doch können diese Worte auch wie eine Feuerflamme sein, die alle Ungerechtigkeit und alles Unreine mit heiligem Feuer verzehrt. Chrysopras, der zehnte Stein, ein goldgesprenkelter Stein, der die Fähigkeit veranschaulicht, bei der tiefen Erkenntnis der göttlichen Wahrheit doch nur so viel davon zu vermitteln, wie es dem Aufnahmevermögen der Hörer entspricht. Verbunden damit ist die Liebe, die alle Sünden vergibt und Hilfe jeder Art verkündet und vermittelt. Als elfter der Hyazinth, ein dunkel rotbrauner Stein, der im Feuer noch dunkler erscheint und sich bei Reibung elektrisch auflädt. Im Gegensatz zum Chrysopas wird hier die Tiefe der Weisheit und Erkenntnis veranschaulicht, in denen vorbehalten ist, die mehr als nur Milch zur geistlichen Nahrung vertragen können. Verbunden ist diese Weisheit mit Geduld und Sanftmut, die Widerspruch ertragen kann. Sie lässt sich durch Angriffe nicht aus der Ruhe bringen, sondern entwickelt umso mehr Eifer, Böses durch Gutes zu überwinden. Und letztlich der zwölfte Stein, der Amethyst, ein violetter Quarz, der in schönen Kristallen, besonders in den Hohlräumen vulkanischer Gesteine und in Erzgängen zu finden ist. Er versinnbildlicht die Fähigkeit, auch unter widrigen Umständen in geistlicher Nüchternheit die Herrschaft über den eigenen Geist zu bewahren und dabei das rechte Maß im Auge zu behalten. Auf diese Weise können alle von Gott empfangenen Gaben zu seiner Ehre eingesetzt werden. Dann noch die zwölf Tore, in denen die zwölf Tore der versiegelten Erstlinge zu sehen sind, erweisen sich bei näherer Betrachtung als zwölf Perlen. Eine Perle weist auf die Einheit in der Liebe hin. Ein Tor besteht aus einer Perle. In seinem hohenpriesterlichen Gebet hat Christus mehrfach um die Einheit seiner Kirche auf Erden gebetet und sie so allen ans Herz gelegt, die ihm aufrichtig nachfolgten. Die Christenheit in ihrer Gesamtheit hätte die eine kostbare Perle sein und auch bleiben können. Das einzigartige Schmuckstück, für das der Sohn Gottes alles, was er hatte, hingab, um sie für sich zu erwerben. Die Straße der Stadt ist aus reinem Gold, das wie durchsichtiges Glas aussieht. Eine Straße ist ein Verkehrsweg. Hier begegnen sich Menschen, sie verkehren miteinander. Der Umgang der Menschen miteinander geschieht, darauf weist das reine Gold hin, auf dem lauteren Weg der Wahrheit, die so durchsichtig sein wird wie das hellste und reinste Glas. Falschheit und Heuchelei, böswillige Absichten und undurchsichtige Hintergründe jeder Art gehören jetzt für immer der Vergangenheit an. Die Menschen können sich ins Herz hineinsehen, so wie man durch helles Glas hindurchsehen kann. Ich sah keinen Tempel in der Stadt, denn Gott, der Herr, der Allmächtige und das Lamm waren ihr Tempel. Und die Stadt brauchte weder die Sonne noch den Mond, um in ihr zu scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihr Licht war und ist das Lamm. Johannes sieht keinen Tempel in der Stadt, denn Gott und das Lamm sind der Tempel. Im himmlischen Jerusalem besteht keine Notwendigkeit mehr für besondere Stätten der Anbetung, Denn der allmächtige Gott wird zuallererst im Lamm angebetet, das als vollkommener menschlicher Tempel des Heiligen Geistes persönlich und unmittelbar im himmlischen Jerusalem gegenwärtig ist. Das Leben der Völker im ewigen Licht des neuen Jerusalems, kann ich nur ein, zwei Sätze sagen, es ist tatsächlich so, so sagt es die Offenbarung, und wir dürfen nichts wegnehmen, nichts hinzutun. Die Erde, die neue Erde, ich glaube, dass sie bestimmt größer sein wird als die jetzige Erde, werden bewohnt von vielen Völkerschaften. Das sind vielleicht die Menschen, die irgendwie irgendwann in ihrer Not den Namen des Herrn angerufen haben, um gerettet zu werden. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Aber es ist viel mehr, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Das neue Jerusalem ist für die Heiligen reserviert. Und das auf ewig. Das bedeutet aber nicht, dass die Völker nicht in das neue Jerusalem hineinkommen. Auch sie sind Bürger des himmlischen Jerusalems und sie werden ihre Geschenke, ihre Schätze in das neue Jerusalem, dem König der Könige, bringen. Der Thron Gottes als ewige Quelle des Lebens. Er zeigt ihm den Strom mit dem Wasser des Lebens. Das hat mir Gott, das sage ich in aller Demut, in einer großen Notsituation an der Grenze zwischen Äthiopien und Sudan, als ich in Lebensgefahr war im Dezember 1999, hatte ich keine andere Chance mehr gehabt, als sehr laut in einem kleinen Bungalow, sehr ein bisschen dreckig und auch ungeziefer, aber immerhin ein Hotel und Leute hört mich, schrie ich laut zu Gott, dem Vater, um Hilfe. Ich schrie sehr laut, ich sage, ich bin dein Sohn, ich bin in Lebensgefahr, ich bitte dich um Hilfe. Sofort, innerhalb von 2 Sekunden, war ich entrückt in der Gegend des Thrones Gottes. Ich habe einmal im Geist, also wahrhaftig gesehen, den Thron Gottes in seiner Herrlichkeit. Es ist mir erlaubt, das heute hier mal zu sagen. Und ich kann auch die Dimension der Entfernung, wie weit ich vom Thron wegstand, nicht erklären, wie weit das ist. Der Thron ist groß, ist in einem wunderbaren göttlichen Licht. Ich habe die Gottheit selbst nicht gesehen, nur das Licht Gottes, die Herrlichkeit. Dann habe ich den Strom des lebendigen Wassers vom Thron Gottes gesehen, herabfließen. Ich habe auch die Bäume des Lebens auf beiden Seiten gesehen. Und der Strom des Wassers, was ich gesehen habe, ist nicht wie Wasser auf der Erde, ist, ich konnte das so beschreiben, wie fließendes Wasser mit Licht, mit himmlischem Licht durchwirkt. Und das war so wunderbar. Und ich weiß nicht, wie lange ich da im Geist gestanden hatte, aber seitdem ich das erlebt hatte, habe ich eine Sehnsucht nach dem Thron Gottes und nach dem Strom lebendigen Wassers. Was sind das schon Werte dieser Vergänglichkeit dagegen? Null. Das Wort Gottes reizt uns, Gott reizt uns selbst zu einer völligen Hingabe, damit wir, er will uns alles, alles geben. Ja, der Schluss des Buches, ich muss zum Schluss kommen. Und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht. Johannes bekommt den Auftrag, versiegle sie nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer Gefallen hat an der Unreinheit, verunreinige sich weiter. Doch wer Recht handelt, tue weiterhin das Rechte, und wer ein geheiligtes Leben führt, tue dies weiterhin. Siehe, ich komme bald, und ich werde jedem den Lohn mitbringen, den sein Tun verdient. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die ihre Kleider waschen. Sie werden das Recht haben, vom Baum des Lebens zu essen und durch die Tore in die Stadt einzugehen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch über diese Dinge Zeugnis für die Gemeinden abzulegen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der hell glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der soll sagen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer immer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge jedem, der die Worte dieser Weissagung, dieses Buches hört. Wenn jemand etwas hinzutut, dann wird Gott ihm die Plagen auferlegen, die in diesem Buch aufgezeichnet sind, die wir heute nicht behandelt haben. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches, dieser Weissagung, dann wird Gott auch seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt von denen, die in diesem Buch geschrieben steht, wegnehmen. Wer dies bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus, die Gnade Jesu des Herrn sei mit uns allen. Amen.